Willkommen zu Fragen an die Polizeigeschichte. In dieser Reihe gehen wir spannenden und manchmal auch unbequemen Fragen zur Geschichte der Polizei nach. Wir schauen zurück, um besser zu verstehen, was staatliche Verantwortung, Recht und Ordnung damals und heute bedeuten. In dieser Folge geht es um Demokratie. Genauer gesagt, um Demokratie als etwas, das nicht einfach da ist, sondern das immer wieder umkämpft war und ist. Der Anlass dafür ist ein neues Datum im Kalender der deutschen Erinnerungskultur. Der 18. März, der 2026 erstmals als Tag der Demokratiegeschichte begangen wird. Gerade in einer Zeit, in der demokratische Werte immer wieder stärker in Frage gestellt werden, soll dieser Tag daran erinnern, dass Demokratie historisch erkämpft wurde und wir aus ihrer Geschichte lernen können. Der 18. März ist ein Datum, an dem sich zeigt, Demokratie war in Deutschland kein Selbstläufer. Sie entstand aus zum Teil heftigen politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, oft unter hohem Einsatz und manchmal auch ganz konkret auf der Straße. Und an diesem Tag, dem 18. März, verdichten sich diese Erfahrungen in ganz besonderer Weise. 1793 mit der Mainzer Republik als erstem demokratischen Experiment, 1848 in den Barrikadenkämpfen von Berlin, 1920 im erfolgreichen Widerstand gegen den Kapp-Putsch und 1990 mit der ersten freien Volkskammerwahl der DDR als friedlicher, demokratischer Durchbruch nach einer langen Phase des Ringens. Diese vier Ereignisse liegen zeitlich weit auseinander und sie unterscheiden sich in ihren Akteuren, ihren Zielen und ihren Ergebnissen. Und doch verbindet sie etwas Grundlegendes. In allen Fällen treten Menschen und Gruppen für mehr politische Teilhabe ein. Oft gegen bestehende Verhältnisse, nicht immer erfolgreich, aber mit langfristiger Wirkung. Demokratie entsteht hier nicht durch Stillstand, sondern durch Engagement, Widerspruch und Auseinandersetzung. Der 18. März erinnert uns deshalb daran, dass Demokratie kein stabiler Zustand ist, sondern ein historischer Prozess. Ein Prozess voller Widersprüche, Rückschläge und Konflikte. Und ein Prozess, in dem staatliche Institutionen, auch die Polizei, immer wieder Teil des Geschehens sind. Besonders deutlich wird das am 18. März 1920 und dem eben schon angesprochenen Kapp-Putsch, weswegen wir heute genau darauf den Fokus legen. Nicht um alle Details dieses Putschversuchs nachzuerzählen, sondern um eine Frage zu stellen, die sich aus polizeigeschichtlicher Perspektive bis heute stellt. Was passiert, wenn die Polizei Neutralität beansprucht, dort, wo Demokratie Haltung braucht? Gehen wir also zurück ins Jahr 1920. Die Weimarer Republik ist erst wenige Monate alt und nach dem Ende des Ersten Weltkriegs befindet sich Deutschland in einer tiefen politischen und gesellschaftlichen Krise. Der Kaiser hat abgedankt und das alte monarchische System ist zusammengebrochen. Doch mit der Ausrufung der Republik ist die neue Ordnung keineswegs gefestigt. Viele Menschen erleben diese Zeit als Kontrollverlust, wirtschaftliche Not, politische Unsicherheit, Angst vor sozialem Abstieg. Besonders für ehemalige Soldaten bedeutet die Kriegsniederlage einen radikalen Bruch. Millionen kehren bewaffnet, traumatisiert und ohne klare Perspektive in eine Gesellschaft zurück, die sich gerade völlig neu ordnet. In diesem Umfeld entstehen die sogenannten Freikorps. Hierbei handelt es sich um bewaffnete Verbände ehemaliger Soldaten, die sich freiwillig zusammenschließen. Sie verstehen sich selbst als Schutztruppe gegen Chaos, Revolution und Unordnung. Vor allem gegen linke und sozialistische Bewegungen. Wichtig ist dabei, diese Freikorps sind keine staatlich regulären Einheiten, aber sie handeln auch nicht völlig außerhalb des Staates. Im Gegenteil, sie werden in den ersten Jahren der Weimarer Republik mehrfach von staatlicher Seite eingesetzt. Zum Beispiel zur Niederschlagung von Aufständen. Dadurch erhalten sie eine faktische Legitimation, obwohl sie nicht demokratisch kontrolliert sind. Politisch sind viele Freikorps nationalistisch und monarchistisch geprägt. Die junge Republik lehnen sie ab. Demokratie wird dabei häufig mit der Niederlage, mit Kontrollverlust und staatlicher Schwäche verbunden. Ein entscheidender Einschnitt ist dabei der Versailler Vertrag. Mit ihm werden 1919 die Bedingungen des Kriegsendes festgelegt. Gebietsverluste, Reparationszahlungen und vor allem eine drastische Beschränkung des deutschen Militärs auf 100.000 Mann. Viele ehemalige und auch aktive Soldaten sowie Freikorpsmitglieder verlieren mit diesem Vertrag ihre Stellung, ihren Beruf und ihre Perspektive. Sie, so wie übrigens auch große Teile der deutschen Bevölkerung, sehen in ihm eine nationale Demütigung und empfinden ihn nicht als Ergebnis eines verlorenen Krieges, sondern als Verrat durch die neue demokratische Regierung. Gerade hier verschärft sich die politische Haltung der Freikorps deutlich. Die Republik erscheint ihnen nicht mehr nur als ungeliebte Übergangslösung, sondern als aktiver Gegner, als das politische System, das diesen Schandvertrag akzeptiert hatte. Als die Reichsregierung nun im Zuge des Versailler Vertrags gezwungen ist, die Freikorps aufzulösen, eskaliert der Konflikt. Denn für diese Verbände bedeutet die Auflösung nicht nur den Verlust ihrer Waffen, sondern auch den Verlust ihrer gesellschaftlichen Rolle, ihres politischen Einflusses und ihres Anspruchs, als Ordnungsmacht aufzutreten. Und aus diesem Klima heraus kommt es dann 1920 zum offenen Bruch. Am 13. März setzen Teile der militärischen und politischen Rechten zum Umsturz an. An ihrer Spitze stehen zwei Männer, Wolfgang Kapp und General Walter von Lüttwitz. Wolfgang Kapp ist kein Militär, sondern Verwaltungsjurist und Politiker. Er steht für ein autoritäres, nationalistisches Staatsverständnis und lehnt die demokratische Ordnung der Weimarer Republik entschieden ab. Walter von Lüttwitz ist ein General der Reichswehr. Er engagiert sich bei den Freikorps und weigert sich, deren Auflösung umzusetzen. Für ihn ist die Republik ein Provisorium und keine legitime Staatsform. Gemeinsam mobilisieren sie Truppen, vor allem aus der Reichswehr und besonders den Freikorps. Diese marschieren am Montag des 13. März in Berlin ein. Die rechtmäßige sozialdemokratische Reichsregierung reagiert überstürzt, verlässt die Hauptstadt und flieht. Ein bewaffneter Widerstand bleibt aus. Denn an diesem Punkt verweigert die Reichswehr den Schutz der Regierung. Der berühmte Satz, der später zum Sinnbild dieser Situation wird, lautet: Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr. Damit ist klar, die demokratisch gewählte Regierung kann sich auf die militärische Gewalt des Staates nicht verlassen. Wolfgang Kapp erklärt sich daraufhin selbst zum Reichskanzler. Auf dem Papier übernimmt er die Macht und der Putsch scheint zunächst erfolgreich. Doch dieser Eindruck täuscht, denn der Kapp-Putsch dauert insgesamt tatsächlich nur 5 Tage, vom 13. bis zum 18. März 1920. Was den Kapp-Putsch schließlich zu Fall bringt, ist kein militärischer Gegenschlag, es ist ein reichsweiter Generalstreik, aufgerufen von Gewerkschaften, Parteien und Teilen der Verwaltung. Innerhalb kürzester Zeit legen Millionen Menschen die Arbeit nieder. Arbeiterinnen und Arbeiter, Angestellte, Beamte, quer durch das Reich. Züge fahren nicht mehr, die Energieversorgung bricht zusammen, Post und Verwaltung stellen ihre Arbeit ein. Der Staat wird handlungsunfähig. Dieser Generalstreik ist in seiner Form beispiellos in der deutschen Geschichte. Denn er richtete sich nicht gegen einzelne Maßnahmen, sondern gegen einen offenen Angriff auf die demokratische Ordnung. Und er ist erfolgreich. Am Ende sind es also nicht Militär oder Polizei, sondern das kollektive Engagement der Zivilbevölkerung, das den Putsch zum Scheitern bringt. Hier sehen wir also einen seltenen Moment, in dem demokratische Ordnung nicht von oben gesichert, sondern von unten verteidigt wird. Am 18. März 1920 geben Kapp und Lüttwitz also schließlich auf. Der Putsch ist gescheitert. Und genau in diesen 5 Tagen stellt sich eine Frage, die für die Demokratiegeschichte, aber auch für die Polizeigeschichte zentral ist. Wie verhalten sich staatliche Institutionen, ganz besonders die Polizei, in einer solchen Krise? Wenn wir über die Rolle der Polizei während des Kapp-Putsches sprechen, lohnt sich ein kurzer Schritt zurück. Denn die Polizei des Jahres 1920 ist natürlich nicht die Polizei, wie wir sie heute kennen. Zwar existieren bereits seit dem 19. Jahrhundert staatliche Polizeibehörden, doch ihre Aufgaben, ihre Organisation und vor allem ihr Selbstverständnis unterscheidet sich deutlich von heutigen Vorstellungen einer demokratisch legitimierten Polizei. Die Polizei im Kaiserreich und in der frühen Weimarer Republik versteht sich vor allem als Ordnungs- und Exekutivmacht. Ihre zentrale Aufgabe besteht darin, staatliche Anordnungen durchzusetzen, Ruhe und Ordnung herzustellen und bestehende Verhältnisse zu stabilisieren. Zwar existiert seit 1919 mit der Weimarer Reichsverfassung eine demokratische Ordnung, aber die ist 1920 noch sehr jung und ihre Bedeutung als verbindlicher, handlungsleitender Marsch der polizeilichen Handelns ist noch nicht fest verankert. Viele Polizeibeamte sind dazu im Kaiserreich sozialisiert worden. Sie haben ihren Dienst in einem autoritären Staat begonnen und verstehen sich vor allem als loyal gegenüber dem Staat und nicht gegenüber einer bestimmten Staatsform. Außerdem ist die Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht einheitlich organisiert. Es gibt kommunale Polizeien, Schutzpolizei, Ordnungspolizei, Sicherheitspolizei, Gendarmerie und Kriminalpolizei und ihre Ausbildung, Ausrüstung und politische Prägung unterscheidet sich stark. Gerade in der Nachkriegszeit bestehen zudem enge personelle Verbindungen zu Militär und Freikorps. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum die Polizei auf den Kapp-Putsch so unterschiedlich reagiert. Denn das tut sie. Einzelne Polizeibeamte unterstützen den Putsch offen. Prominentestes Beispiel ist der Berliner Polizeipräsident Traugott von Jagow, der sich den Putschisten anschließt. Auf der anderen Seite gibt es auch einzelne Einheiten und Polizisten, die sich klar zur Republik bekennen und sich den Putschisten aktiv entgegenstellen. Die größte Reaktion von Seiten der Polizei war allerdings ein Nicht-Einschreiten, eine vermeintliche Neutralität. Polizeieinheiten sichern zwar Gebäude, Straßen und Infrastruktur und sorgen so ganz im Sinne ihres Selbstverständnisses für Ruhe und Ordnung. Sie halten sich aber aus dem politischen Konflikt raus, bleiben neutral, bekennen sich somit weder eindeutig zu einer politischen Seite noch zur demokratischen Verfassung. Und das sagt uns zwei wichtige Dinge. Erstens, auch innerhalb der Polizei gab es immer Handlungsspielräume. Und zweitens, die Polizei verstand sich als unpolitische Ordnungsmacht. Loyalität galt dem Staat als solchem und nicht zwingend der demokratischen Verfassung oder ihren Prinzipien. Ordnung wurde dabei als etwas gedacht, das über politischen System stand, und Demokratie erschien nicht als etwas, das aktiv geschützt werden muss, sondern als eine mögliche Staatsform unter anderen. Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch das Beharren auf Neutralität. Doch Neutralität ist keine Abwesenheit von Politik oder Handeln, sie ist eine aktive Entscheidung. Indem die Polizei den Putsch nicht bekämpft, macht sie ihn möglich, auch dort, wo sie ihn nicht offen unterstützt. Oder anders gesagt, man musste den Kapp-Putsch nicht befürworten, um zu seinem vorläufigen Gelingen beizutragen. Der Putsch scheitert schließlich, wie eben schon gesagt, dank des reichsweiten Generalstreiks. Aber was bedeutete das eigentlich für die Zeit danach, für die junge Republik, für die Putschisten und vor allem für die Polizei? Klar wird, der 18. März ist kein Schlusspunkt, sondern ein Ausgangspunkt für sehr unterschiedliche Entwicklungen. Zwar kehrt die Reichsregierung zurück, doch die Konsequenzen für die Beteiligten fallen überwiegend milde aus. Zahlreiche Putschisten werden amnestisiert oder gar nicht erst verfolgt. Auch führende Akteure kommen glimpflich davon. Etwa der Berliner Polizeipräsident Traugott von Jagow, der zwar verurteilt wird, dessen Strafe jedoch gering bleibt. Gleichzeitig löst der Putsch spürbare Reaktionen aus, gerade bei der Polizei. Er wirkt wie ein Warnsignal. Und in den folgenden Jahren kommt es zu umfassenden Polizeireformen. Polizeistrukturen werden neu geordnet und offen republikfeindliche Beamte werden teilweise aus dem Dienst entfernt. Ziel ist es, eine Polizei zu schaffen, die der demokratischen Ordnung verlässlicher verpflichtet ist als vorher und außerdem näher an den Bürgerinnen steht. Formuliert in dem bis heute weit bekannten Leitbild, die Polizei dein Freund und Helfer. Doch auch diese Reformen haben Grenzen. Sie verändern Organisationen, aber nicht automatisch Einstellungen. Antidemokratische Denkweisen verschwinden nicht, sondern wirken in Teilen weiter. Wenn wir also auf die Rolle der Polizei im Kapp-Putsch schauen, geht es plötzlich um mehr als nur Geschichte. Es geht um eine Frage, die bis heute relevant ist. Was bedeutet Neutralität in einer demokratischen Gesellschaft? Wo endet die Pflicht zur Zurückhaltung und wo beginnt die Verantwortung, demokratische Ordnung zu schützen? Natürlich ist die Situation heute eine andere. Die Polizei in Deutschland ist klar an die Verfassung gebunden. Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit und demokratische Prinzipien bilden den verbindlichen Rahmen professionellen polizeilichen Handelns. Und trotzdem bleibt die Mahnung dieses Putsches und auch die des Tags der Demokratiegeschichte wichtig. Denn sie lehrt uns, dass Demokratie kein Zustand ist, sondern eine Praxis. Dass Demokratie nicht automatisch geschützt wird und dass staatliche Institutionen nicht einfach neutral sein können, wenn die demokratische Ordnung selbst in Frage steht. Die Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, dass Polizei nicht nur Recht durchsetzt, sondern ihre Rolle in einer demokratischen Gesellschaft reflektiert und Haltung zeigt. Nicht als politische Akteurin, aber als Institution mit Verantwortung für den Schutz demokratischer Strukturen. Als Institution, die es sich zum Auftrag macht, Demokratie nicht als abstrakten Wert zu verstehen, sondern als selbstverständlichen Maßstab des eigenen Handelns. Denn die Frage, wie die Polizei handeln soll, wenn die Demokratie selbst angegriffen wird, ist keine abstrakte historische Frage. Sie bleibt aktuell. Das war ein Beitrag aus der Reihe Fragen an die Polizeigeschichte. Ein Poster- und Podcast-Projekt des Fachgebiets 1.6 Polizeigeschichte und politische Bildung der DH-POL. Plakate, Redaktion und Text Gundula Galen, Doris Kock und Pauline van Moll. Sprecherin und Produktion Pauline van Moll. Erscheinungsdatum März 2026. Vielen Dank fürs Zuhören.